Der zweite Beitrag dieser Sendung führt uns an die Universität Wien. Dort fand am 28. Jänner 2011 ein sogenannter Friday Lecture Day statt. Einer der Schwerpunkte der Tagung war die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Behinderung. Am Rande der Veranstaltung interviewten wir Anne Waldschmidt. Sie ist die erste Professorin für Disability Studies im deutschsprachigen Raum. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit an der Universität Köln beschäftigt sie sich unter anderem mit Selbstbestimmung und Behinderung in der modernen Gesellschaft. Am Beginn des Gesprächs mit Frick-Moderator Christoph Dirnbacher steht die Frage, was eigentlich hinter dem Begriff Disability Studies steckt.
Disability Studies meint, ganz einfach ins Deutsche übersetzt, Studien zu oder über Behinderung. Das ist ein Begriff aus dem Englischen. Dieser Begriff wurde ganz bewusst für die deutsche Debatte übernommen, weil man auf diese Weise dokumentieren möchte, dass man an den internationalen Diskurs anschließt. Im Unterschied zum deutschsprachigen Raum gibt es vor allem in englischsprachigen Ländern die Studien zu oder über Behinderung schon viel länger, konkret seit Beginn der 80er Jahre, also seit nunmehr fast 30 Jahren, während in Deutschland die Disability Studies erst seit den letzten 10 Jahren zunehmend praktiziert werden.
Woran liegt das, glauben Sie, dass uns da die Amerikaner und auch Briten einiges voraus haben?
Ja, ganz offensichtlich. Man hat in den USA und auch in Großbritannien bereits seit Ende der 70er, Anfang der 80er angefangen, die Anliegen, Fragestellungen aus der Behindertenbewegung zum Thema des wissenschaftlichen Diskurses zu machen. Hier in Deutschland ist über lange Jahre das Thema Behinderung vor allem in der Heil- und Sonderpädagogik thematisiert worden. Also für Deutschland kann ich sagen, wir hatten und haben eine sehr aktive Behindertenbewegung und in diesem Kontext sind auch viele Arbeiten wissenschaftlicher Art entstanden, aber uns hat das Etikett gefehlt, so kann man sagen. Deshalb sind diese Arbeiten, kritische Arbeiten zur Behinderung, so könnte man das auch nennen, nicht wirklich zur Kenntnis genommen worden. Und erst über den Begriff der Disability Studies hat sich sowas wie ein neuer Diskurs gebildet und auch neue Ansätze der Institutionalisierung haben sich entwickelt.
Wenn man über die Wissenschaft der Behinderung spricht, frei übersetzt Disability Studies, drängt sich natürlich die Frage auf, wie man den Begriff an sich definiert. Wie würden denn Sie für sich Behinderung definieren?
Die Disability Studies thematisieren Behinderung in einer speziellen Weise und ganz entsprechend würde ich auch den Begriff der Behinderung verstehen als eine historische, soziale und kulturelle Konstruktion. Das heißt, nicht als eine naturgegebene Tatsache, als ein Faktum, den man hinzunehmen hat, sondern als etwas, das in Gesellschaft, in Kultur hergestellt wird, produziert, wenn man so will, durch Diskurse, also in den Wissenschaften, mit den Wissenschaften, durch Institutionen und Organisationen, durch Strukturen, aber auch durch alltägliche Interaktionen. Also kurz und knapp, die Disability Studies thematisieren Behinderung als eine Konstruktion und das heißt, ihre theoretischen Anschlüsse sind im Wesentlichen konstruktivistisch in ihren vielen Spielarten, die es gibt.
Jetzt haben Sie heute schon ein dreiviertelstündiges Referat gehalten, darin sehr viele Fragen beantwortet. Manche haben Sie auch sozusagen noch bewusst offen gelassen. Eine dieser Fragen, die besonders faszinierend erschien, ist, welche gesellschaftliche Funktion hat denn diese Konstruktion der Behinderung für Sie?
Ja, aus meiner Sicht muss man ja erstmal festhalten, dass unter dem Behinderungsbegriff ganz, ganz viele unterschiedliche Merkmale, Verhaltensweisen, Auffälligkeiten subsumiert werden. Der Behinderungsbegriff ist ja sehr, sehr uneindeutig, zum Beispiel im Unterschied zu dem Begriff des Geschlechts, auch wenn es da natürlich auch Vielfalt gibt. Stichwort wäre das die Phänomene der Intersexualität und Transsexualität. So kann man doch festhalten, dass wir glauben, ziemlich sicher zu wissen, was ein Mann und eine Frau ist. Also die Kategorien sind schon trennschärfer als bei der Kategorie Behinderung. Behindert ist man, wenn man im Rollstuhl sitzt, wenn man eine sogenannte geistige Behinderung hat, wenn man lernbehindert ist, wenn man gehörlos ist, blind und so weiter. Also wenn man gesundheitsrelevante Beeinträchtigungen hat, die sich über den Körper wahrnehmen lassen. Also meine Idee ist, dass tatsächlich Behinderung eine gesellschaftliche Funktion hat, dass es also einen Grund gibt, warum so etwas wie die Behinderungskategorie geschaffen wurde. Ich weiß die Wahrheit sozusagen auch nicht natürlich. Ich habe nur so eine Idee im Kopf und die Idee wäre, dass man die Behinderungskategorie braucht, um auf der anderen Seite Normalität herstellen zu können. Die einen gelten halt als normal und die anderen als behindert. Und das bedeutet, die Normalen können sich relativ sicher fühlen. Sie sind aber auch unter der Pflicht zu arbeiten, leistungsfähig und bereit zu sein. Und ihnen wird mittels der Gruppe der Behinderten vor Augen geführt, dass es handfeste Nachteile hat, wenn man halt nicht seinen normalen sozialen Rollen nachkommen kann. Insofern geht es um die Aufrechterhaltung von ganz zentralen gesellschaftlichen Funktionen wie Arbeitsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Rollen übernehmen können in Arbeit, Beruf, Familie, Privat, Freizeit, Politik, also eigentlich auch funktionieren zu können als Gesellschaftsmitglied. Und als behindert gelten alle die Personen, denen unterstellt wird, dass sie das entweder gar nicht können oder nur in begrenztem Umfang. Also insofern gehe ich davon aus, dass Behinderung auch zum Funktionieren unserer Gesellschaft beiträgt. Als eine Ausgrenzungskategorie, um die anderen, um den anderen Menschen, die als nicht behindert gelten, zu verdeutlichen, dass es Vorteile hat, wenn man funktioniert und Nachteile hat, wenn man nicht funktioniert.
Also frei übersetzt könnte das heißen, ich kann nur dann definieren, wo die Mitte ist, wenn ich den Rand kenne.
Ja, genau. Also die das Normale stellt sich ja nur über die Konstitution des Anormalen her. Indem es das Anormale gibt, gibt es die Normalität. Und die Pointe, wenn man so will, ist die, dass die Normalität als das Selbstverständliche gilt, gar nicht mehr weiter hinterfragt wird und das Anormale zum Problem erklärt wird. Und man ständig damit beschäftigt ist, dieses Problem vermeintlich lösen zu wollen, aber weil es ja funktional ist für die Gesellschaft, dass es sowas wie Abweichung und eine Randexistenz gibt, wird sich dieses Problem nicht wirklich technisch lösen lassen, sondern wir müssen dann wirklich grundsätzlich unsere Kultur und auch unsere Gesellschaftsstrukturen hinterfragen.
Das wäre sehr interessant, hier noch ins Detail zu gehen. Allerdings habe ich noch zwei Fragen. Eine davon ist, was bringt eine wissenschaftliche Disziplin wie Disability Studies, die sich ja mit einer Querschnittsmaterie beschäftigt, dem ganz unter Anführungszeichen herkömmlichen Behinderten zu Hause, der nicht im universitären Bereich tätig ist?
Erstmal kann man sagen, dass die Disability Studies ein sehr, sehr vielfältiges Forschungsgebiet sind. Das heißt, wir haben es hier zu tun, einmal mit sehr theoretisch ausgerichteten Ansätzen, das gebe ich zu, bei denen der Einzelne sich wahrscheinlich fragt, ich verstehe es gar nicht, was hat das mit mir zu tun, es ändert nichts an meinem Alltag, aber trotzdem brauchen wir dieses theoretische Nachdenken. Die Theorieproduktion mag vielleicht nicht unbedingt für den Einzelnen so spannend sein, aber ich halte sie für nötig, weil eine praxisorientierte Forschung ohne Theorie meines Erachtens auch kurzschlüssig ist, wenn sie zu wenig grundsätzliche Aspekte reflektiert. Dann kann sie technokratisch werden und das bringt dann dem Einzelnen auch nicht so viel. In den Disability Studies gibt es aber nicht nur Theorieproduktion, sondern es gibt auch viele Arbeiten, die sehr anwendungsorientiert sind, die ganz konkret Lebensbedingungen ändern wollen und die darauf hinarbeiten, jeder für sich, das sind ja immer kleine Puzzlesteine oder Puzzle-Bausteine, die dann zusammen ein großes Bild ergeben und das große Bild lautet, dass es darum geht, eine andere Gesellschaft zu entwickeln, in der halt sowas wie eine Differenzsetzung wie Behinderung gar nicht mehr nötig ist, in der Inklusion möglich ist, in der Partizipation möglich ist, in der wir keine Diskriminierung brauchen, jeder so sein kann, wie er möchte und sein kann. Eine inklusive Gesellschaft, das ist eine Utopie sozusagen. Also die Idee ist, tatsächlich eine voll inklusive Gesellschaft, wobei natürlich die Frage gleichzeitig stellt, ist so eine voll inklusive Gesellschaft überhaupt möglich? Das kann ich auch nicht sagen. Oder was würde das bedeuten, wenn man auf der einen Seite Inklusion herstellt, hat das vielleicht den Preis von neuen Ausgrenzungen? Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nie wirklich die voll inklusive Gesellschaft realisieren können, aber wir sollten sie anstreben, um doch auf die Dauer und langfristig bessere Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Und ich sage auch, es geht nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern es geht um alle Menschen. Also alle Menschen würden profitieren von mehr Barrierefreiheit. Alle Menschen würden profitieren von einem inklusiven Erziehungssystem, meines Erachtens. Alle Menschen würden profitieren von mehr politischer Partizipation, von einer guten, inklusiven Gesundheitsversorgung und so weiter. Es geht tatsächlich nicht darum, nur alleine die Lebensbedingungen von dieser einen Gruppe zu verbessern, sondern es geht um eine lebenswerte Gesellschaft für alle Menschen.
Schönes Schlusswort. Eine letzte Frage habe ich noch. Es ist heute mehrfach gefallen, dass sich die Disability Studies im deutschsprachigen Raum noch ein wenig in den Kinderschuhen befinden. Wenn Sie jetzt 10 Jahre sozusagen in die Zukunft blicken, wohin soll denn die Reise gehen? Wohin werden sich Disability Studies entwickeln? Und was braucht es dafür, diese Entwicklung vorantreiben zu können?
Ja, das ist natürlich die Zukunftsvision zu entwerfen. Das ist natürlich eine waghalsige Sache, weil man dann irgendwann daran gemessen wird. Mir wäre es eigentlich ein Anliegen, auf zwei Gleisen künftig zu arbeiten. Einerseits, glaube ich, braucht es tatsächlich ein spezielles Forschungsfeld der Disability Studies. Insofern, glaube ich, wird es nötig sein, mehr Professuren zum Beispiel und auch wissenschaftliche Einrichtungen der Disability Studies zu etablieren. Zweitens wünsche ich mir eigentlich, und das fände ich auch sehr wichtig, dass mehr und mehr Disziplinen außerhalb der Heil- und Sonderpädagogik und der Reputationswissenschaften, also Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften überhaupt, alle Wissenschaftsdisziplinen Behinderung für sich entdecken als spannende Forschungsfrage und somit dann in vielfältigster Weise in 10 Jahren vor allem Forschung betrieben wird. Das finde ich ist zentral für jede Wissenschaft und aufbauend auf dieser spannenden und innovativen Forschung Lehre durchgeführt wird. Und insgesamt glaube ich, sowas wie auch Netzwerke sich bilden oder gebildet sind dann in 10 Jahren mit den anderen Studies, die es ja in vielfältiger Weise gibt, Gender Studies, Queer Studies, Postcolonial Studies oder auch Critical Whiteness Studies, all diese vielen Studies. Da wünsche ich mir, dass es da ganz spannende Forschungskooperationen gibt.
Das war ein Interview mit Anne Waldschmidt. Mehr über die Entwicklung der Disability Studies in den USA erfahren Sie in einem Gespräch mit Robert McRuer von der Washington University. McRuer war einer der internationalen Experten, die auf der Tagung an der Universität Wien vorgetragen haben. Im Freakradio-Interview spricht der Professor für englische Literatur unter anderem über das Bild behinderter Menschen in den Medien. Die halbstündige Sendung wird am 29. März in englischer Sprache ausgestrahlt. Das war eine Magazinsendung mit Beiträgen von Christoph Dürnbacher, Marlene Vorner-Rohli und Julia Ortner.